Ich weiß nicht, wie man jung predigt, aber herausfordernd wird es mit Sicherheit. Ich möchte erst mal beten. Jesus, ich bin dir so dankbar, weil du sowas Krasses gemacht hast, dass du dein Blut und dein Leib hergegeben hast und gesagt hast, dass wir es essen sollen, dass du wirklich dich hingegeben hast, wie kein anderer das jemals getan hat. Wir danken dir, Vater, für deine Hingabe. Und weil du dich so hingegeben hast, wollen wir uns dir auch hingeben. Wir wollen uns jetzt deinem Wort hingeben. Wir wollen dich bitten, dass du es uns aufschließt. Heiliger Geist, fließe jetzt, fließe durch mich hindurch und in die Herzen hinein. Wirke, überführe uns, zeig uns, was Wahrheit ist. Zeig uns, was dir gefällt, Gott. Zeig uns dein Herzensschrei. Amen. Ich habe heute eine Idee gehabt. Und zwar, ihr dürft während der Predigt aufmerksam sein und ich werde am Schluss eine Fragezeit machen, wo ich kurz ein paar Fragen beantworten werde. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob ihr überhaupt Fragen habt. Aber wenn Fragen während der Predigt aufkommen, bitte merkt euch die. Am Schluss wird es nochmal Zeit geben, wo ihr die stellen könnt, wo ich versuchen werde, mich denen zu stellen. Das Thema, was ich heute bringe, ist für mich ein Thema, was einerseits mich sehr freut, dass ich darüber predigen kann, weil es mir ja so ziemlich das wichtigste Thema ist. Und andererseits ist es für mich auch echt schwer und herausfordernd, weil es für mich auch ein extrem emotionales Thema ist. Also weil ich da nicht so ganz kühl bleiben kann. Also seid geduldig mit mir, wenn ich so ein bisschen in Rage komme. Ich habe, seit ich 13 bin, eigentlich nie mehr weinen können. Also ich habe da was erlebt, was für mich relativ schlimm war. Meine Eltern haben sich da geschieden und ich konnte jahrelang nicht weinen. Aber dreimal habe ich seitdem noch geweint. Und jedes Mal war es, weil Gott mir dieses Thema neu aufs Herz gelegt hat. Also das ist so irgendwie das Einzige, was mich so richtig, richtig, richtig tief berührt. Und es ist auch was, was Jesus wichtig ist. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, gerade ist die Predigtreihe Jesus Stories. Also Dinge, die Jesus gemacht hat. Und darüber predigen wir gerade in der Adventszeit. Und als ich gehört habe, ich soll hier predigen, was übrigens relativ spontan, glaube ich, vor 2 Wochen festgesetzt wurde, wusste ich relativ schnell, ich soll darüber reden, wie Jesus alleine auf dem Ölberg ist. Jesus in der Einsamkeit. Und Jesus war der, der Gott so gut verstanden hat, wie nie ein anderer Mensch das jemals getan hat. Jesus war Gottes Sohn, er hat absolute Nähe, absolute Intimität mit ihm gehabt. Und er hat Gott so gut verstanden, dass er verstanden hat, dass er alleine sein muss mit ihm. Immer mal wieder. Nicht immer, aber immer mal wieder. Und Jesus hat diese Sehnsucht von Gott verstanden, dass Gott eine Sehnsucht hat, die nur sein Sohn Jesus stillen kann. Ich glaube, dass Jesus sich vom Heiligen Geist hat lenken lassen. Und ich glaube, der Heilige Geist hat immer mal wieder in ihm so geschrien, so: Lauf mal weg von all den Leuten, sei mal ganz alleine, damit der Papa mit dir reden kann. Und Jesus ist diesem Herzensschrei immer mal wieder nachgegangen oder sogar relativ oft. Ich habe, wenn ich das Lukas-Evangelium lese, bin ich überrascht. Da steht, wenn man mal drauf achtet, wirklich, wirklich oft, dass Jesus in die Einsamkeit ging und gebetet hat. Wir werden uns gleich ein paar Stellen anschauen, aber es gibt noch viel mehr. Und wenn ihr mal was lernen wollt über Gebet, kann ich euch empfehlen, lest das Lukas-Evangelium. Da können wir immer wieder sehen, wie betet Jesus, wann betet Jesus. Und eigentlich können wir direkt uns schon die erste Stelle anschauen, in Lukas 5. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Also das, was ich gerade gesagt habe, Jesus war ja viel in Gesellschaft. Er hatte überhaupt kein Problem damit, auch in Gesellschaft zu beten. Sonst wüssten wir ja nicht, was Jesus gebetet hat. Also scheinbar hat er auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit gebetet. Er hat viel gepredigt, er hat mit den Leuten gegessen. Aber was hat er auch gemacht? Er hat sich immer wieder zurückgezogen an einsame Orte und hat dort gebetet. Der nächste Vers. Da hinten kann ich es nicht lesen, meine Augen sind scheinbar schlecht. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Also nicht nur mitten am Tag hat er das gemacht, sondern manchmal auch noch morgens. Ich finde das cool, dass das steht sehr dunkel. Also nicht nur so ein bisschen dunkel, ein bisschen Dämmerung, sondern es war scheinbar noch richtig mitten in der Nacht. Er steht auf und wieder, wo geht er hin? An einen einsamen Ort. Er will alleine sein. Der dritte Vers, es gibt auch nur 3 jetzt hier. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg. Der Berg, dann ist wahrscheinlich der Ölberg gemeint, da hat er nämlich fast immer gebetet. Das war so sein Lieblingsgebetsort. Jesus hatte so einen Ort, wo er immer wieder hingegangen ist, und das war der Ölberg. Da hat er scheinbar gerne gebetet, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Also einmal haben wir es tagsüber oder steht immer wieder, dann einmal ganz früh morgens und einmal verharrt er die ganze Nacht hindurch. Also, ja, ich will mir mal mit euch gemeinsam anschauen, was er denn davor gemacht hat, was denn die Ausgangssituation war, bevor er ins Gebet gegangen ist. Genau. Beim ersten Mal, die Volksmengen bedrängen Jesus. Die wollen Lehre von ihm, die wollen Heilung, die wollen Befreiung sehen. Was macht Jesus? Er zieht sich zurück an einen einsamen Ort. Was mache ich, wenn Leute von mir Lehre wollen und Gebet und Heilung? Dann diene ich so lange, bis ich völlig fertig bin. Das ist so meine erste Reaktion. Aber Jesus hatte mehr gecheckt als ich. Er zieht sich erstmal zurück und betet. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Situation, die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Das ist mir noch nicht passiert. Ich kann nicht sagen, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Jesus war bei der Schwiegermutter von Petrus zu Hause. Die wurde geheilt und das hat sich ziemlich schnell rumgesprochen und die ganze Stadt hat sich versammelt. Das Haus war ziemlich schnell voll und dann stand die ganze Stadt vor der Tür. Das war am Abend vorher. Was macht Jesus am nächsten Morgen, wo es noch dunkel war? Der ist mit Sicherheit nicht um 9 Uhr ins Bett gegangen. Der hat wahrscheinlich bis in die Nacht hinein gelehrt. Aber noch als es dunkel war, sehr dunkel, steht morgens Jesus auf und zieht sich zurück, gerade dann, wo eigentlich die Leute ihn am meisten gebraucht haben. Und beim dritten Mal, die Pharisäer haben einen Anschlag auf ihn geplant. Jesus hat gerade was gelehrt, was den Pharisäern und den Schriftgelehrten überhaupt nicht gepasst hat. Und die haben überlegt, wie kriegen wir den ran? Wie können wir den irgendwie beseitigen oder stilllegen? Würdet ihr mir zustimmen, dass das alles drei nicht so die allerentspanntesten Situationen sind? Das klingt nicht gerade nach relaxtem Alltag und jetzt nehme ich halt meine stille Zeit morgens, wie immer halt, sondern Jesus ist richtig im Stress. Die ganze Stadt steht vor der Tür, die wollen ihn umbringen und die Leute wollen dringend Lehre von ihm haben. Was macht Jesus immer wieder? Und es sind übrigens nur drei Stellen, es gibt x Stellen davon, wo es genau so ist. Jesus wird bedrängt, was macht er? Er zieht sich zurück an einen einsamen Ort und steht immer. Also es steht eigentlich immer da, nicht, dass er schläft oder so, sondern was er macht, ist, er hat Gemeinschaft mit dem Vater. Was ist passiert, nachdem Jesus diese Einsamkeit hatte? Beim ersten Mal heilt er viele und lehrt. Beim zweiten Mal lehrt er und treibt Dämonen aus. Und beim dritten Mal macht er einen der entscheidendsten Schritte seines Lebens. Er erwählt die 12 Jünger. Also, was wir für ein Muster erkennen können, bei diesen drei Stellen, noch bei vielen anderen, wo Jesus gebetet hat: Stress, Jesus geht in die Einsamkeit, es entsteht große Frucht. Und Jesus lebt uns als Vorbild. Also ich habe mich entschieden, so zu leben wie Jesus. Alles, was ich sehe, was Jesus macht und was ich in irgendeiner Weise nachvollziehen kann, dass es auf meinen heutigen Alltag passt, versuche ich auch umzusetzen. Und einerseits finde ich es wichtig, ja, im Alltag irgendwie so seine regelmäßige Zeit zu haben, aber auch gerade in diesen Zeiten, wo wir bedrängt sind, wo alles um uns wild ist, ist es so wichtig, dass ich mich immer wieder zurückziehe, dass ich die Einsamkeit mit dem Vater suche. Und ja, ich habe gesagt, Jesus hat was verstanden. Er hat verstanden, dass Gott eine Sehnsucht hat nach ihm, die nur er stillen kann. Nur Jesus konnte diese Sehnsucht vom Vater stillen und gleichzeitig konnte nur der Vater Jesus das geben, was er für seinen Dienst gebraucht hat. Niemand anders konnte Jesus ausstatten und Jesus hat das gebraucht. Jesus hatte diese Einsamkeit mit dem Vater gebraucht. Jesus wäre nicht aufgestanden, wenn es sehr dunkel war und hätte nicht einfach mal die ganze Nacht durchgebetet, wenn er das nicht gebraucht hätte, glaube ich. Einfach nur so mal als Vorbild. Die Nachfolger von ihm müssen ja wissen, wie es geht. Ich glaube, dass er das wirklich gebraucht hat, diese Intimität mit dem Vater. Und wenn er das braucht, wie viel mehr brauche ich das? Diese Einsamkeit mit dem Vater. Und ich glaube, dass ich kann nicht so gut in euch hineinschauen. Ich sehe viele Gesichter, die mich einfach angucken. Aber ich weiß, dass da oft so ein komisches Gefühl bei entsteht, wenn man über das Thema spricht. Weil so ein bestimmtes Bild im Kopf entsteht, wie das auszusehen hat. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Also wenn du denkst, ich habe das schon oft ausprobiert und es hat nicht funktioniert oder ich weiß, das ist nicht so mein Ding, ich mache eher andere Sachen, die Jesus vorgelebt hat, da kommen wir später noch zu. Einsamkeit mit dem Vater kann sehr unterschiedlich aussehen. Und ich find's auch spannend. Also schaut euch mal diese drei Verse auf. Wie viel erfahren wir da über Jesus' Gebetsleben so im Detail? Eigentlich nichts. Betete, Er betete dort. Man erfährt was über die Zeit, man erfährt was über den Ort, aber eigentlich nicht, was er gemacht hat. Und ich glaube, dass, also an anderen Stellen steht's, aber oft steht wirklich einfach nur kurz betete. Und deswegen überlesen wir das auch so schnell. Ich glaube, dass Jesus es absichtlich offen lässt, wie Beziehung mit dem Vater aussieht. Es sieht so unterschiedlich aus. Ja, und der Vater hatte eine Sehnsucht nach seinem Sohn. Und eine Sache, die mir sehr, sehr bewusst geworden ist in den letzten Jahren, ist, er hat nicht nur eine Sehnsucht nach seinem einen Sohn, seine Sehnsucht nach jedem seiner Söhne und nach jedem seiner Töchter. Er hat eine Sehnsucht nach dir und die kannst nur du stillen. Gott hat Sehnsüchte in seinem Herzen, die werden nicht gestillt, wenn du sie nicht stillst. Du hast auch Sehnsüchte in dir, die nicht gestillt werden können. Aber ich finde das so, also ich finde das so stark, wenn wir Gott verstehen, dass er nicht so kalt und erhaben darüber steht und es ihm egal ist und er sagt, na ja, wenn ihr Frucht bringen wollt, kommt halt zu mir. Er sagt, ich will euch sehen. Ich will dich sehen. Ich muss dich an meinem Herzen haben. Ich will dich einfach da haben erstmal. Gar nicht, damit direkt erstmal eine große Frucht entsteht, sondern ich will dich einfach erstmal bei mir haben. Und wie gesagt, das ist das, was mich so tief zu Tränen rühren kann, was mich so tief bewegen kann, weil diese Sehnsucht von Gott so stark ist. Ich war beim ersten Mal, als Gott mir das so gezeigt hat, war ich total verwirrt. Ich wusste immer nicht dann, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Einerseits war ich irgendwie total glücklich, dass ich wieder weinen kann, weil ich mich sehr lang danach gesehnt habe, dass Dinge mich wieder bewegen können. Und andererseits war ich so tief erschüttert darüber, wie kalt ich selbst bin. Gott hat mir in dem Moment gezeigt, wie er über mich und über die Menschen in meinem Umfeld gedacht hat. Nämlich, dass es uns einfach egal ist, wer Gott ist und dass er sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Und ich war so erschüttert über mein eigenes Herz und war gleichzeitig so dankbar dafür, dass Gott mir das offenbart, weil Gott offenbart niemals Dinge, die nur zerstörend und verurteilend und kaputt machen sind, sondern da liegt immer auch eine Hoffnung drin, eine Vision. Und ich bete, dass der Heilige Geist das jetzt gerade in euren Herzen tut, dass ihr einerseits erschüttert seid darüber, wie egal es euch war, dass Gott sich nach euch sehnt, dass ihr andererseits so eine Lust darauf bekommt, dieses Bedürfnis von Gott zu stillen. Und ja, wir sollen Jesus nachfolgen, aber tatsächlich wird diese Aufforderung, dass wir Gott suchen sollen, dass wir allein sein sollen mit ihm, auch in der Bibel geschildert. Ein Vers ist wieder, ich habe nicht so viel Zeit, ich nehme nur einen Vers, Kolosser 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das klingt ein bisschen nach Arbeit, das klingt auch so ein bisschen nach dem, was Jesus da gemacht hat mit dem Wachen. Und mit Danksagung klingt allerdings auch irgendwie wieder so ein bisschen glücklich. Deswegen habe ich den gewählt, weil einerseits ist der kurz, den kann man sich gut merken und da sind auch viele Facetten drin. Es ist eine ganz klare Aufforderung an uns, was wir zu tun haben. Wir sollen ausdauernd sein im Gebet, weil es nicht immer leicht ist. Wir sollen darin wachen und mit Danksagung. Also wir sollen Gott auch etwas bringen. Also Gott hat eine klare Aufforderung an uns, dass wir etwas tun sollen, dass wir nicht warten sollen, bis die Sehnsucht groß und größer und immer größer wird, bis sie überfließt und jetzt, ich kann nicht anders, ich muss beten. Dann müsste das nicht in der Bibel drin stehen. Dann würde da einfach stehen, wart ab, bis du voll bist und Bock hast zu beten und dann tu es. Da steht eine klare Aufforderung. Seid ausdauernd im Gebet. Wacht darin. Ich komme auf dieses Wachen auch später nochmal, weil das ist wirklich cool. Das ist echt ein Schlüssel drin, dass wir wachen. Und wenn ich so mein Leben anschaue, seit Gott mir das gezeigt hat, was es bedeutet, ihn zu suchen, ich habe herausgefunden, dass zumindest in der Theorie, dass die Antwort auf 100% meiner Lebensprobleme und meiner Fragen ist. Alles in meinem Leben wird eigentlich dadurch geklärt, dass ich die Nähe zu Gott suche. Wenn ich irgendeine offene Frage habe, wenn ich irgendein Problem habe, irgendeinen Mangel in mir, was ist der Schlüssel? Also meistens tue ich es nicht direkt, aber wenn ich zu Gott komme, ich finde die Erfüllung. Früher oder später, ich werde voll sein, dieser Mangel wird ausgefüllt werden und ich werde nicht mit einer leeren Sehnsucht übrig bleiben. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das, dass die Nähe von Gott wirklich die Antwort auf deine Fragen in deinem Leben ist? Die erste Frage ist, glaubst du das? Die andere Frage ist, lebst du auch danach? Wenn du leer bist, wenn du Mangel hast in dir, wo rennst du hin? Und ja, das Coole ist, wenn wir merken, irgendwo zwackt was bei uns, irgendwo stimmt was nicht, wir haben die Möglichkeit umzukehren. Ja, wir dürfen beim nächsten Mal einfach direkt zu Gott kommen, wenn wir einen Mangel in uns spüren. Gott hat mir mal gesagt, Silas, komm mit jedem Mangel zu mir. Und ich so, Gott, auch wenn ich zum Beispiel müde bin? Er so, ja, komm auch zu mir, wenn du müde bist. Sprich mit mir darüber. Gott möchte wirklich jeden Mangel ausfüllen. Er möchte uns Antworten darauf geben, was wir gerade für Bedürfnisse haben. Er füllt es aus. Das ist einmal das eine. Gott möchte unbedingt uns ausfüllen. Andererseits ist aber auch, wie gesagt, er sehnt sich auch einfach unglaublich danach, dass wir zu ihm kommen, einfach wegen ihm. Auch wenn wir mal nicht unbedingt einen Mangel haben. Dabei haben wir eigentlich fast immer einen Mangel. Also daran, an Mangel mangelt's nicht. Und ja, ich habe schon bei meiner letzten Predigt darüber gesprochen, wir sind geschaffen für diese Liebesbeziehung mit Gott. Das ist der Grund, warum wir existieren. Du bist für einen einzigen Grund geschaffen, Gemeinschaft mit deinem Schöpfer zu haben. Und wir sind nicht nur geschaffen dafür, wir sind auch noch errettet dafür. Wir haben nämlich diese Intimität mit Gott nicht gesucht. Wir haben, wie ich das gerade schon erzählt habe, wir suchen das in allen möglichen anderen. Überall anders suchen wir diese Erfüllung. Und wir sind errettet dafür, dass wir dahin wieder zurückkommen können. Es liegt echt Gottes Zorn auf uns, wenn wir nicht in dieser Vergebung von Jesus leben. Er ist zornig, weil wir überall anders diese Erfüllung suchen, weil überall anders diese... weil wir uns einfach von ihm entfernen, weil wir nicht ihn suchen. Da ist ein Zorn auf uns, das ist Sünde. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist, werden wir wieder fähig dazu, wieder in die Beziehung mit Gott zu kommen. Wir sind nicht allein errettet für den Himmel. Wir sind errettet jetzt schon für Intimität mit Gott, für Nähe mit ihm, für Einsamkeit mit ihm, für Erfülltheit mit ihm. Und das ist cool, weil Gottes Zorn wird einfach weggewaschen, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen. Und wir können wieder in diese Intimität kommen. Und ja, die Praxis zeigt, meine Beobachtung in der Praxis zeigt, ich tendiere sehr stark dazu, immer wieder davon, von diesem Lebensstil wegzukommen. Ich dachte beim ersten Mal, als Gott mich so stark berührt hat dafür, als ich so weinen musste darüber, dass ich ihn nicht gesucht habe, ich dachte, oh Gott, jetzt in meinem Leben, ich werde dich immer jeden Tag suchen, ganz, ganz viel. Und habe solche Dinge versprochen. Aber der Alltag hat so eine Kraft dafür, uns wegzuziehen von ihm. Das ist die Beobachtung, aber die Wahrheit ist, es gibt eine Lösung dafür. Wir können das lernen, es ist möglich. Gott gibt uns keine Gebote, die unmöglich sind. Er sagt, ihr sollt beten, ihr sollt beharrlich beten, ihr sollt wachen, ihr sollt mit Danksagung zu mir kommen. Jesus hat das vorgelebt, Jesus hat keine Dinge vorgelebt, die wir nicht nachmachen können. Also die Wahrheit ist, wir können das lernen. Auch dadurch, dass wir wirklich dem alten Leben gestorben sind. Bei der Taufe stirbt man ja dem alten Leben. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt. Wir haben die Möglichkeit, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Wir haben die Möglichkeit, das zu lernen, darin zu wachsen. Dass uns die Langeweile und die Gleichgültigkeit, dass die immer mehr abfällt gegenüber Gott. Und dass immer mehr so eine Sehnsucht kommt. Dass wir lernen, regelmäßig diesen Mangel in uns bei Gott auszufüllen. Es ist möglich, das zu lernen. Und für niemanden ist das leicht. Also ich hatte eine Zeit in meinem Leben, die war viel zu lange, ungefähr bis ich so 17, 18 war. Ich konnte nicht länger Bibel lesen als 5 Minuten. Ich habe mich einfach angeödet. Ich konnte auch nicht länger beten als 5 Minuten, alleine schon gar nicht. In der Gruppe war es dann auch immer ganz schnell so, ah, okay. Oder eher aufs Handy schauen, ich hatte damals noch keine coole Armbanduhr. Also die ganze Zeit eigentlich, ja, wann ist denn das jetzt zu Ende? Es hat mich einfach angeödet und ich musste das lernen. Es ist für niemanden leicht, das zu lernen, aber es ist wunderschön, weil wir dafür geschaffen sind. Wenn wir anfangen, das zu lernen oder wenn wir neu ermutigt werden, da wieder reinzugehen, wir merken, oh stimmt, dafür bin ich geschaffen. Mir, wie gesagt, mir passiert es auch, ich verliere das aus dem Blick, aber wenn ich es dann wieder tue, wenn ich wieder umkehre und wieder da drin lebe, in dieser Intimität, in dieser Einsamkeit mit Gott, ich merke, ah stimmt, dafür war ich geschaffen, dafür bin ich da. Das ist, was mich wirklich ausfüllt. Wir merken das, dass es uns ausfüllt. Und man muss es erlernen. Es ist nichts, was einfach so da ist. Wir machen es halt, wir müssen irgendwie 3, 4 Tricks anwenden und dann sind wir irgendwie voll im Saft und ausgefüllt für immer. Es ist etwas, was wir erlernen können. Wir lernen es einerseits dadurch, dass wir Jesus beobachten, dass wir die Anweisungen, die in der Bibel sind, dafür, wie wir beten können, anwenden. Ein wichtiger Schritt ist auch einfach mal religiösen Quatsch aus unserem Kopf rauszuschmeißen. Wir haben so viele Ideen, wie Gebet auszusehen hat, dass es halt irgendwie morgens um 6 Uhr sein muss auf dem ungemütlichen Ohrensessel mit der Bibel und einer Kerze neben uns. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr für Ideen habt. Und wir müssen manche Ideen einfach mal rausschmeißen und sagen, nein, so sieht Gebetfamilie vielleicht nicht aus. Ich habe es ausprobiert und es war einfach übelst langweilig. Ich probiere jetzt mal was Neues aus. Seid kreativ da drin. Es ist völlig egal, wie es bei euch aussieht. Hoffentlich sieht es ganz anders aus als bei mir. Die Hauptsache ist, dass es irgendwie Nähe zu Gott ist. Und ja, es gibt verschiedene Typen. Der eine zum Beispiel liebt Lehre, der andere liebt Lobpreis, der andere liebt Gemeinsamkeit. Und Jesus hat das auch alles getan. Aber ich ermutige euch heute ganz speziell dafür, wirklich mal die Einsamkeit zu suchen. Auch in der Einsamkeit gibt es extrem verschiedene Methoden. Und die sieht auch bei jedem anders aus. Aber ich glaube, Gott sehnt sich bei jedem von uns auch nach Einsamkeit. Es ist vielleicht nicht bei jedem gleich viel. Es sieht auch mit Sicherheit bei jedem anders aus. Aber ich glaube, Gott hat für jeden Menschen das vorgesehen, dass wir auch mit ihm immer wieder alleine sind. Und ja, ich möchte auch eine Geschichte erzählen, wie Gott wirklich treu reagiert, gerade zu dem Wachen, also diesem Nachtsbeten, weil Jesus das uns vorgelebt hat. Das war lange Zeit etwas, was ich nicht gemacht habe. Ich habe zwar gefastet, das war schon anstrengend genug und dann dachte ich, naja, ist jetzt auch erstmal genug. Irgendwie jetzt habe ich mal genug krasse Sachen gemacht. Und dann hat Gott mich ermutigt dazu, auch mal eine Nacht zu beten. Und ich liebe Schlafen. Und genau. Beim ersten Mal fand ich es, glaube ich, nicht so pralle. Da habe ich es mit anderen Leuten zusammen gemacht. Und ja, ich wusste aber irgendwie, okay, das war jetzt gut, dass ich es mal gemacht habe. Habe mal ein bisschen was dazugelernt. Ich werde es halt irgendwann mal wieder probieren. Das ist oft so, dass wenn wir eine Sache, die irgendwie krass wirkt, wenn wir die das erste Mal ausprobieren, dass es halt nicht so viel Bock macht, bleibt dran. Denn eine Sache, die ich dann erlebt habe, war, wir waren an unserer Bibelschule. Wir hatten das schon ein paar Mal gemacht mit Gebetsnacht. Und wir wussten, okay, jetzt ist es nochmal dran. Es war ziemlich ganz am Ende von unserer Bibelschulzeit und ja, irgendwie die Zeit lief so davon, das Abschlussfest stand vor der Tür und wir wussten aber, okay, wir müssen irgendwie nochmal eine Gebetsnacht machen. Wir wussten, Gott hat uns, also meiner Frau Jonna und mir, hat er das beiden aufs Herz gelegt und wir haben geschaut, was ist der letzte Termin, der offen ist? Ein Tag vorm Abschlussfest. Na super. Also das war der einzige Termin, wo viele konnten. Es war auch gleichzeitig noch der Termin, also an dem Tag des Abschlussfestes wollten Jonna und ich auch noch umziehen, von hier nach Braunschweig. Also war so ziemlich der ungünstigste Termin, den man hätte finden können für Jonna und mich. Aber wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube irgendwie bis 2 oder 3 Uhr nachts haben wir mit ein paar Leuten gebetet. Es war unglaublich stark. Wir hatten, ja, es war einfach schön. Es war einfach erfüllend. Und eine coole Sache war auch während der Nacht schon passiert. Und zwar eine Person war dabei mit einer Zimtallergie. Und wir hatten davor zusammen gegessen. Und die Person hat etwas gegessen, wo halt Zimt drin war. Und die Person hat rasende Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Ich weiß es nicht mehr bekommen. Also auf jeden Fall schlimme Schmerzen, konnte sich überhaupt nicht mehr aufs Gebet konzentrieren. Und wir haben so gesagt, oh, das ist jetzt ein geistlicher Angriff. Wir beten dagegen. Und wir haben für ihn für Heilung gebetet. Und die Schmerzen sind ganz weggegangen. Die Person konnte dann in Freiheit beten, konnte die Nacht noch genießen. Und was auch wirklich richtig cool war, war am nächsten Tag, Jonna und ich, wir waren beide mega fit. Ich brauche eigentlich so im Schnitt 9 Stunden Schlaf, also wirklich viel, aber wir waren am nächsten Tag super fit, obwohl wir irgendwie nur 4-5 Stunden Schlaf hatten. Das war einfach, Gott versorgt uns. Es ist nicht jedes Mal so, dass wir überhaupt nicht müde sind, aber Gott gibt uns, was wir brauchen. Er gibt es uns durch diese Zeit in seiner Nähe, aber er gibt es uns auch durch Wunder hinzu, wenn wir etwas aufopfern. Also Jesus hat ja jedes Mal eigentlich was geopfert. Jedes Zeit war echt begrenzt. Dauernd waren Leute, die Lehre von ihm hören wollten. Was macht er? Er steht früher auf, er geht später ins Bett. Er ist absolut die Extrameile gegangen. Er hat sich Zeit genommen, die er nicht hatte. Und was passiert daraus? Es entsteht extreme Frucht. Er ist voll, er hat die Fähigkeit, auch Sünde zu widerstehen. Zum Beispiel auch als nach seiner Taufe ist Jesus ja, hat der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt. Und diese Einsamkeit in der Wüste mit Gott, die hat ihn befähigt, überhaupt erst den Versuchungen von Satan zu widerstehen. Also das ist wirklich der Ort, wo unsere Kraft wiederhergestellt wird. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr nicht ein festgefertigtes Bild in eurem Kopf habt, wozu Gott euch gerade ruft. Dieses, oh ja, stimmt, Gott will, dass ich wieder mein Andachtsbuch lese. Hör wirklich darauf, zu was ruft Gott dich wirklich? Er ruft dich nicht zu religiösem Druck auf. Was ist dein nächster Schritt? Das ist so eine wichtige Frage in unserem Glaubensleben. Was ist mein nächster Schritt, um mehr in diese Intimität mit Gott hineinzukommen? Was merke ich, wo der Heilige Geist mich dazu ruft? Und ich gehe diesen einen Schritt. Ich sag nicht, John Wesley hat mal gesagt, jeder, der weniger als 4 Stunden am Tag betet, kann sich kein Christ nennen. Ich glaube, es ist nicht so förderlich, solche Zitate am Anfang anzulegen, wenn man gerade Gebet erlernt. Die Frage ist, was will Gott als nächstes von dir? Ist es eine bestimmte Zeit? Ist es, dass du was Bestimmtes ausprobierst? Ist es, dass du ein bestimmtes Buch in der Bibel liest? Es kann unglaublich viel sein, wozu Gott dich auffordert und wo er möchte, dass du wieder neu die Intimität und die Nähe zu ihm suchst. Und er hat etwas vorbereitet für dich. Gott steht nie da mit leeren Händen. Er hat immer etwas vorbereitet. Und wenn es sich anfühlt, als ob wir gegen Beton beten, gegen eine Betondecke, und da kommt nichts durch und es kommt auch nichts zurück, bleib dran. Wer sucht, der wird finden. Eine der wichtigsten Stellen dafür, wenn wir uns Zeit mit Gott nehmen, dass wir das wirklich immer wieder sagen, ich weiß, wenn ich suche, ich werde finden. Oder eine andere coole Stelle in Hebräer steht es, Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Das ist eigentlich noch aussagekräftiger. Wenn wir ihn suchen, er wird uns belohnen. Es ist sein Versprechen, du kannst damit rechnen. Und er wird dir genau das geben, was du brauchst. Ja, das war eigentlich so, das, was ich sagen wollte. Wie angekündigt, ihr dürft Fragen stellen zur Praxis, also wie ich es in der Praxis mache oder wie man es in der Praxis machen kann, wie es theologisch aussieht, keine Ahnung, vielleicht irgendwas, was für euch dann doch komisch klang und als nach Druck klang. Was für Fragen sind bei euch aufgekommen? Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt die einfach sagen, dann werde ich sie nochmal laut ins Mikrofon wiederholen. Ja, bitte. Die Einsamkeit, wie die bei mir in der Praxis aussieht. Okay, ich kann das sagen. Ich weiß nicht, wie sehr es euch hilft, weil, wie gesagt, ihr müsst euren eigenen Weg finden. Bei mir in der Praxis sieht es so aus, dass ich mir tatsächlich jeden Tag diese Einsamkeit nehme. Ich meistens morgens. Und ich beginne eigentlich damit, erstmal einfach mit Gott zu reden. Also ich habe, was Gott mir sehr austreiben musste, ist zu plappern. Einfach irgendwelche Gebete daher zu plappern, irgendwas, was gerade irgendwie mir wichtig wäre, dass er es verändert oder irgendwas, was ich weiß, was man gerade beten müsste. Also Gott hat mich da drin trainiert, zu beten, was gerade wirklich auf meinem Herzen ist. Wie wenn Jesus jetzt vor mir sitzen würde, über was würde ich wirklich mit ihm reden? Dass mein Gebetsleben echter wird und ich wirklich damit rechne, dass Gott da ist und dass er antwortet. Ich nehme viel Zeit dafür, einfach Themen mit Gott durchzusprechen. Zum Beispiel kann ich sagen, hey Gott, morgen habe ich jetzt diese Predigt und ich möchte darüber quatschen, wie du alleine bist mit Gott. Jesus, wie soll ich das machen? Was ist dir wichtig? Und dann versuche ich zu hören. Und also ich versuche es wirklich wie einen Dialog aussehen zu lassen. Und dann frage ich auch immer wieder, Gott, was möchtest du gerade, was ich als nächstes tue in meiner stillen Zeit? Also ich versuche sie, ich persönlich, ja, ich strukturiere sie nicht so stark durch, sondern frage Gott, okay, was möchtest du als nächstes? Auch wenn ich die Bibel lese, meistens lese ich sehr, sehr langsam, nehme ich mir einen Vers, lese ihn durch und so, oh, okay, nichts verstanden. Gott, wie meinst du das? Was kannst du mir das jetzt erklären, was hier steht? Was bedeutet das für mein Leben? Ich versuche alles so lebenspraktisch wie möglich zu machen, dass ich was damit anfangen kann. Ja, ich hatte, also jetzt gerade habe ich es relativ einfach, weil mein Job ist auch Jugendpastor, ich werde teilweise sogar bezahlt fürs Beten. Ich hatte aber auch eine Zeit, wo ich viel gearbeitet habe, das war während meines Auslandsjahres und auch da, also da musste ich mehr kämpfen dafür, dass ich diese Zeiten habe, aber es ist möglich. Wir müssen einfach schauen, was ist uns wirklich wichtig und andere Dinge canceln. Ich habe nicht die Situation, dass ich schwanger bin oder dass ich 3 Kinder habe. Die Situation kann ich noch nicht nachvollziehen. Aber ich kenne Menschen, die trotz dessen, dass sie wirklich einen vollen Alltag haben, wie Jesus, einfach radikal sich Zeit nehmen, die sie eigentlich nicht hätten. Genau, aber die Frage war eigentlich, wie ich es mache. Das habe ich jetzt beantwortet.
Sagen, das war Ja. Auch wenn du sagst, nimm den Druck raus. Hm. Aber ich merke, das ist nochmal eine andere Qualität. Wie kommst du mit diesem...
Ja. Also die Frage ist, wie komme ich mit dem Druck klar, dass Jesus von mir will, dass ich ihm nachfolge? Weil ich habe zwar jetzt gepredigt, nimm den Druck raus, aber der Druck ist trotzdem noch da. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne den Druck. Und der Druck ist nicht gut, der ist nicht förderlich, der hilft uns nicht, Zeit mit Gott zu nehmen. Mein persönlicher Umgang mit diesem Druck ist, zu sagen, okay, jetzt ist halt der Druck da, der ist nicht gut, ich suche jetzt aber trotzdem Gott, auch trotz dieses Drucks. Und meistens, wenn ich einfach anfange, ihn zu suchen und ihn Wahrheit sprechen lasse, geht erstmal die erste halbe Stunde dafür drauf, dass ich erstmal diesen Druck loslasse. Also ich suche ihn trotz dieses Drucks, der eigentlich nicht gut ist, noch keine gute Motivation ist, und lass mir von Gott zeigen, Silas, komm einfach mal erstmal zur Ruhe. Leg doch erstmal ab, dass du die ganze Zeit irgendwas leisten möchtest, und komm an meinem Herzen zur Ruhe. Das ist eine Methode dann auch, oft ist es ein Methodenwechsel, der mir auch hilft, den Druck rauszunehmen. Also wenn ich dachte, zum Beispiel, oh, jetzt Gott möchte von mir, dass ich irgendwie 5 Kapitel heute in der Bibel lese, dass ich einfach mal die Bibel ganz beiseite lasse und stattdessen zum Beispiel 3 Lieder auf der Gitarre spiele für ihn. Also quasi was, wenn mir eine bestimmte Methode Druck macht, dass ich einfach eine andere Methode wähle. Ja, das sind so die Dinge, die mir jetzt zuerst einfallen, wie ich damit umgehe. Aber das ist was, womit wir auf jeden Fall immer wieder umgehen müssen, wo wir auch Gott um Lösungen bitten müssen. Dieses, okay Gott, ich habe gerade eine falsche Motivation, dich zu suchen. Hilf mir, eine richtige Motivation zu haben. Ja. Ja, die Frage ist, wenn ich beten möchte, kommt Müdigkeit über mich, ist es der Feind oder bin ich das selber? Also die Bibel spricht einerseits vom Feind, der versucht uns zu quälen und der uns Versuchung schickt, und andererseits vom Fleisch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich faste oder wenn ich zum Beispiel auch eine Gebetsnacht mache oder auch ganz normale Gebetszeiten möchte, es fühlt sich manchmal wie Sterben an. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil Paulus fordert uns auf, unser Fleisch zu töten. Also manchmal müssen wir einfach durch diesen blöden Widerstand durch. Es fühlt sich nicht unbedingt super an, wenn wir müde sind und trotzdem beten. Es fühlt sich nicht unbedingt super an, wenn wir keinen Bock haben zu beten und es einfach trotzdem machen. Aber es ist einfach, wozu Jesus uns auffordert. Und nicht aus der Motivation heraus, oh, ich muss ja, sondern diesen Herzensschrei von Gott verstehen. Und es ist echt eine Balance, ich kann euch da keine Lösung liefern, weil es ist eine Balance zwischen, einerseits möchte Gott einfach, dass ich es tue, ohne Wenn und Aber, andererseits soll ich es aber nicht einfach nur tun, weil es ein Gesetz ist, sondern weil ich Gott liebe und weil ich Erfüllung bei ihm suche und weil er Erfüllung in mir sucht, weil er eine Sehnsucht nach mir hat. Es ist eine Balance, die wir in der Praxis finden müssen, die müssen wir einfach erlernen im Alltag, wir müssen es einfach ausprobieren. Und ich denke, lieber mal eine stille Zeit machen oder eine laute Zeit, wie auch immer ihr die gestaltet, die vielleicht nicht aus der perfekten Motivation gestartet wurde, aber währenddessen kann Gott dein Herz verändern, als dass wir es einfach nicht tun. Weil wir werden nie mit der perfekten Motivation zu Gott kommen. Es werden immer egoistische Motive auch da drin sein. Hauptsache, wir tun's. Hauptsache, wir kommen erstmal vor ihn. Und weil der Ort, wo unser Herz verändert wird, wird nicht dadurch, dass wir mehr nachdenken und mehr reflektieren. Unser Herz wird verändert in seiner Gegenwart. Ja. Du möchtest noch was sagen?
Ich mag ganz kurz mit reingehen. Wir haben hier noch ein Lebenszeugnis, das genau zu dem jetzt gerade gut passt. Komm mal bitte.
Ja, ich wollte dazu erzählen, eine Begebenheit, wie Gott mir das so beigebracht hat, als ich angefangen habe, ihn zu suchen. Und ich bin immer vor Gott gegangen damals und habe ihm alle meine Probleme gesagt und habe gesagt, das und das und das und was sagst du dazu, Gott? Und ich brauche da Hilfe und da Hilfe. Und Gott gab mir eine Antwort und die war, ich liebe dich. Und am nächsten Tag bin ich wieder, habe mir Zeit genommen mit Gott und habe ihm wieder all das gesagt. Und das waren ja wirklich Sachen, wo ich wirklich dringend Antworten brauchte. Und Gottes Antwort war wieder, ich liebe dich. Am dritten Tag ging das wieder so. Und irgendwann sagte ich dann zu Gott, Gott, ich glaube, ich habe das verstanden. Ne? Du hast mir das jetzt oft genug gesagt. Ne? So, aber Gott hat einfach nicht aufgehört. Das ging irgendwie 10 Tage so. Also immer wieder habe ich ihm gesagt, meine Anliegen und so weiter. Und Gott immer nur, ich liebe dich. Und irgendwann nach 10 Tagen habe ich es dann endlich mal gecheckt, dass das alles war, was ich wissen muss. Es ging gar nicht darum, dass Gott mir jetzt sagt, ja, jetzt mach dies oder da biegst du rechts ab und da links und so, sondern ich musste einfach nur wissen, er liebt mich. Und es war auch ein Zerbruch in meinem Herzen, weil ich mit Gott auch so umgegangen bin wie, okay, jetzt hilf mir, wo es lang geht und so. Es war noch sehr weg von Intimität eigentlich mit ihm. Und als nach diesen 10 Tagen, als er mir nach 10 Tagen das 10. Mal sagte, er liebt mich, bin ich total in Tränen ausgebrochen, war komplett auseinandergebaut und habe nur geweint und so, du liebst mich wirklich. Und ja, und dann war es irgendwie auch durch. Dann wusste ich auch so, ja, Gott will, dass wir zu ihm kommen, einfach mit ihm zusammen zu sein, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns sagen will, oh, das hast du schlecht gemacht oder mach mal dies oder so, sondern er will einfach mit uns abhängen. Er will einfach mit uns Zeit haben. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe ein Buch gehabt und das kann vielleicht auch für dich ein Schritt sein. Und habe einfach aufgeschrieben, was möchtest du mir sagen, Gott? Und dann habe ich einfach gewartet und ich habe das aufgeschrieben, was er mir gesagt hat. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen.
Ich möchte auch noch einen Gedanken einfach als Hilfestellung mit reingeben. Es geht hier um eine Beziehung. Ja, lasst das mal ein ganz kleines bisschen auf euch wirken. Es geht um eine Beziehung. Und wenn man eine Beziehung mit jemandem leben möchte, dann ist das, gerade wenn man so richtig heiß verliebt ist, ja, eine Sache, da will man nichts anderes. Man will mit dem anderen Zeit verbringen. Man will partout jeden Moment gemeinsam verbringen. Aber für alle die, die aus dieser Beziehung der Verliebtheitsphase weiter in der Beziehung geblieben sind, heute bricht man ja danach normalerweise ab, ja, hat man nichts mehr. Nein, für die, die weitergegangen sind, die werden wissen, es gibt dann die Phase, wo man sich in der Beziehung auch mal Zeit nehmen muss. Wo es nicht mehr so ganz easy ist. Wo es dann darum geht zu sagen, hey, jetzt lass uns mal hinsetzen, lass uns mal reden. Und es sind manchmal nicht nur so die aller einfachsten Gespräche. Also notwendig. Und wenn die Gespräche gut gelaufen sind oder vielleicht auch nicht gut, wie auch immer, sie vertiefen die Beziehung. Sie geben das, was es braucht, damit die Beziehung am Leben bleibt. Und genau das ist wichtig. Ja, lasst es uns wirklich auch mit diesem Aspekt der Beziehung sehen. Gott sehnt sich nach dir, weil er dich so, so sehr liebt. Und auf der anderen Seite kannst du, auch wenn es manchmal nicht so ganz easy ist, in diese Beziehung hinein, weil du ihn ja liebst. Und bevor Uli dran ist, gleich, haben wir noch eine Bestätigung. Magst du kurz nach vorne kommen? Du bist sofort dran. Von gestern zu diesem gesamten Thema. Ihr habt gestern Abend hier den Gott-Lieben-Abend gehabt und da hat Gott schon in diese Richtung gesprochen. Nehmen wir uns kurz mit rein.
Genau, wir waren hier zusammen und der Heilige Geist hat uns so geführt, dass wir ziemlich schnell auf dieses Thema kamen, Beziehung mit Gott, Intimität, Zeit mit ihm verbringen. Und hat mich dann erinnert an einen Eindruck, den ich vor Wochen schon mal hatte bei diesem Gottliebenabend. Und zwar hat mir Gott seine Hände gezeigt, die er ausgestreckt hatte. Er hatte die so geformt. Und in seine Hände kamen in dieser Zeit, wo wir mit ihm zusammen waren, Edelsteine von uns, Juwelen, ganz kostbare Dinge. Und er hat sie sich so angeguckt und vor sich ausgebreitet und hat sich unbändig daran gefreut. Es war so ein Moment wie, ja, wie wenn meine Kinder etwas auspacken, was sie sich endlos lange gewünscht haben. Wie wenn man sich richtig Zeit nimmt, das ganz genau mal anzugucken und wirklich zu genießen. Und Gott hat mir gesagt, weißt du, was ihr jetzt gedacht, gesagt, gesungen habt, selbst wenn du denkst, es ist nur, dass du deine Sorgen dort ablädst oder irgendwelchen Müll aus deinem Leben, dass das wirklich unendlich kostbar ist für ihn. Damit ging es los. Dann sah ich das wieder und Gott nahm wieder dies zu sich und die Geste war so wie, ich will mich damit schmücken. Aber ich dachte, das ist ja so sinnlos. Wie prächtig ist Gott an sich geschmückt? Was soll ihm das bedeuten? Was soll das zu seiner Pracht überhaupt hinzufügen, was wir ihm geben können, was von uns kommt? Und dann machte Gott mit diesen Edelsteinen, mit diesen Juwelen, mit diesen Perlen, machte er wie ein Goldschmied sich einen Anstecker. Und dieser Anstecker war, dass es ein Name, wie ein Name geformt war. Und ja, ganz oft kommt das in unseren Liedern vor, dein Name ist größer oder Ehre sei deinem Namen. Und ich dachte, ja Herr, was ist denn der Name? Was ist denn der Name, mit dem du dich schmückst? Was ist denn das, was durch diese Beziehung zu dir kommt, was dir so wichtig ist, womit du dich schmücken willst? Und der Name war Elohim. Und dann habe ich in meiner Bibel-App geguckt. Das habe ich jetzt nicht dabei, deswegen kann ich es nicht nochmal vorlesen, aber unter Elohim kam als Allereinstigstes, ich vermute, dass das im Urtext derartig gebraucht ist, die Stelle, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach meinem Bild. Und da wusste ich, dass Gott sagt, weißt du was, daran habe ich gedacht, als ich Menschen gemacht habe. Das habe ich nicht einfach so gemacht. Wieso sollte ich denn irgendjemanden gemacht haben, wenn ich nicht wollte, dass der in meinem Haus bei mir ist? Ich bin nicht ein Mensch, der sich irgendetwas anschafft, mit dem er nichts anfangen kann. Oder ein Tier, was ich nach einem halben Jahr eigentlich am liebsten vergessen will. Daran habe ich gedacht. Und als wir dann so ein bisschen aufblätterten, was in unseren Herzen war, da war wirklich so viel Stolz bei Gott. Da hat er so eine Geste gemacht, so wie, siehst du nicht, wie sehr mich das freut, wie stolz ich auf diesen Anstecker bin, dass das wirklich für mich unschätzbar kostbar ist. Und das wollte ich einfach, weil Gott es jetzt ausgerechnet so gemacht hat, dass das so zeitlich dicht aufeinander folgt, zur Ehre Gottes weitergeben.
Super, danke schön. Eine Frage, die jetzt noch wichtig ist, oder ist es okay, wenn wir weitergehen, Uli? Okay, wir haben jetzt noch die Gelegenheit, dass wir eine Zeit haben, wo jeder nochmal einen Moment innehält. Silas wird ein Lied singen und wir werden das zum Abschluss nehmen. Ich glaube, wir sind echt herausgefordert worden. Das ist ein Thema, was uns nicht so ganz einfach von der Hand geht. Das kann uns unter Druck bringen. Das kann uns etwas malen, wo wir nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt es doch als eine ganz positive, als eine wertschätzende, schöne Herausforderung. Da ist ein liebender Gott, der sehnt sich nach dir und mir. Er sehnt sich danach, mit uns Zeit zu verbringen. Und du hast etwas, was sein Herz berührt. Ist dir das bewusst? Du hast etwas, was nur du in seinem Herzen zum Klingen bringst. Jeder von uns hat etwas. Du hast etwas, womit du ihn erfreust. Lass das wirken auf dich. Nimm es mit.
Ich singe The Heart of Worship. Braucht nicht mitsingen. Es geht in dem Lied darum, dass wir zurückkommen zu dem, was wirklich zählt. Dass wir weglegen, was irgendwas mit Religiosität zu tun hat oder was nicht das, was wirklich zählt. Und dass wir zurückkommen zu dem, was das Zentrum ist, nämlich wirklich Jesus anzubeten, ihn zu sehen, dass es einfach nur um ihn geht, nur um die Nähe zu ihm. Und du kannst die Zeit nutzen, ja, wie Joe das gesagt hat, um dich neu darauf zu besinnen, dass Gott sich nach dir sehnt, um Entscheidungen zu treffen, um umzukehren, wo dein Herz gleichgültig ihm gegenüber war.